SWR 2 Wissen.
Die Grenzen des Erlaubten. Moral. Eine Frage des Glaubens. Von Nela Fichtner.
Herzlich willkommen zur dritten Sunday Assembly Berlin. Ich freue mich, so viele zu sehen, viele bekannte Gesichter auch. Wer ist das erste Mal hier?
Die rund 200 Anwesenden erheben sich von ihren Stühlen, die in ordentlichen Reihen den großen Saal des Akademischen Vereins in Berlin-Charlottenburg füllen.
Christian, der wird was erzählen über Altruismus ohne Moralien. Deswegen würde ich jetzt den Chor nach vorne bitten.
Die meisten der Teilnehmer sind über 40. Ein paar Studenten sind auch darunter. Der Text wird zum Mitsingen an die Wand projiziert. Einige wippen verhalten, andere schmettern inbrünstig mit. Lebe besser, hilf öfter, staune mehr. So das Motto der Sunday Assembly, einer Sonntagsversammlung, die das Leben feiern will. Mit Gesang und Stille, philosophischen Vorträgen und besinnlichen Geschichten. Eine Art Sonntagsgottesdienst, nur ohne Gott. Die Idee ist 2013 in England entstanden und hat sich in kürzester Zeit ausgebreitet. Inzwischen gibt es weltweit über 35 Sunday Assembly Gruppen, in Deutschland bislang nur in Hamburg und Berlin. Dort tritt eine junge Frau ans Rednerpult und zitiert Antoine de Saint-Exupéry. Seine Erzählung vom kleinen Prinzen passt zu den ökologisch-sozialen Werten der Sunday Assembly.
Ich besitze 3 Vulkane, die ich jede Woche kehre. Es ist gut für meine Vulkane und gut für meine Blume, dass ich sie besitze. Aber du bist für die Sterne zu nichts Nütze. Der Geschäftsmann öffnete den Mund, aber er fand keine Antwort. Und der kleine Prinz verschwand. Die großen Leute sind entschieden ganz ungewöhnlich, sagte er sich auf der Reise.
Sue Schwerin von Krossig, die Gründerin der Berliner Sunday Assembly Gruppe, reicht einen Hut durch die Reihen für die Raummiete und andere Ausgaben.
Ich bin ehemalige Katholikin. Ich bin aber schon sehr lange nicht mehr in der Kirche, bin also auch überzeugte Atheisten, was wir übrigens nicht alle sind. Also es gibt Agnostiker, Atheisten, Skeptiker, also wir sind ein ganz bunter Haufen. Und ich habe gesehen, da wird etwas gemacht, was sehr an die Rituale der Kirche angelehnt ist. Also das Singen zum Beispiel, also ganz erprobte Miteinanderformen werden genommen und für eine Veranstaltung eingesetzt, die Gemeinschaft stiftet, die mehr ist als einfach ein wissenschaftlicher oder philosophischer Vortrag, sondern alle Sinne anspricht.
Viele, betont von Krossig, haben das Bedürfnis nach gemeinschaftlichen Zeremonien, in denen sie sich der gemeinsamen Werte und Moralvorstellungen versichern.
Zum Menschsein gehört ja nicht nur eine intellektuelle Ebene, sondern eine gefühlsmäßige Ebene. Und dazu gehören Gefühle wie etwa der Empathie, des Zugehens auf andere. Dazu gehören aber auch immer wieder Vorstellungen und Erfahrungen einer Vereinigung mit allem, etwa mit dem Weltall, mit dem Universum oder sonst was. Spiritualität halte ich für allgemein menschlich, weil es in uns angelegt ist.
Trotzdem kommt für Walter Otte keine Religionsgemeinschaft in Frage. Dazu fehlt ihm der Glaube an Gott. Für interessierte Sunday Assembly-Besucher will er einen Philosophiezirkel gründen, um über die Grundlagen der Moral zu sprechen.
Ja, es gibt ja viele Quellen für Moral. Da kann man schon bis zu den alten Griechen zurückgehen, da kann man auch zu den Chinesen gehen. Gerade auch im Bereich des Buddhismus gibt es da einiges. Aber ich denke doch mittlerweile, dass es auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland viele Ansätze gibt für Moralbegründungen, die nicht theologisch, nicht religiös begründet sind. Dieser Satz, dass man jemand anderem nicht das antun solle, was man selbst auch nicht haben wolle. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, die Bibel spielt gar keine Rolle.
Wir beziehen uns auf die Werte der Aufklärung, im Unterschied zum Glauben, auf die Vernunft. Und die Vernunft hat sehr gute Antworten darauf, warum es besser ist, ein moralisch gutes Leben zu leben und zum Beispiel nicht egoistisch, gewalttätig, unsozial sich zu verhalten. Und das ist absolut ausreichend.
Das Zusammenleben funktioniert reibungsloser, wenn sich der Einzelne sozial verhält. Für diese Erkenntnis braucht es keine Religion, meint von Krossig. Im Gegenteil. Es gab Zeiten, in denen die Kirche jegliche Bestrebung nach sozialer Gerechtigkeit bekämpfte. Erst die Aufklärung sorgte dafür, dass solidarische und demokratische Werte, Meinungsfreiheit und Menschenrechte zur gesellschaftlichen Richtschnur wurden.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es in vielen Fällen es besser ist, in der Aufklärung zu begründen und in den Werten, die aus dem Diesseits, aus der Erfahrung des Zusammenlebens kommen, weil ich werde nicht mit einer himmlischen Strafe dazu gezwungen, mich zu verhalten oder mit der Aussicht auf einer Belohnung, die nicht im Diesseits, sondern die in einem Jenseits stattfinden soll. Also das heißt, es ist eine sehr viel direktere, sehr viel kommunikativere und sozialere Herangehensweise an die Moral.
Sue Schwerin von Krossig setzt sich auf einen der wenigen freien Stühle. Vorne spricht jetzt eine junge Frau mit roten Haaren und Nasenring in ein übersteuertes Mikrofon. Sie erzählt, wie sie ihren Bankjob geschmissen hat, weil sie ihre Tätigkeit als nutzlos empfand. Dann hat sie einen Tafelverein mitbegründet, um bedürftige Nachbarn mit Lebensmitteln zu versorgen.
Ehrenamtlich als Arbeitslose habe ich in dem Verein aktiv mitgewirkt, habe den Verein mit aufgebaut. Ja, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr arbeitslos, sondern ganz viel bewegt in den vielen Jahren und dadurch einen Arbeitsplatz geschaffen. Das Glück, einen Job zu haben, den ich liebe, den ich mit hundertprozentiger Überzeugung mache, der mich zu jeder Zeit in den Spiegel gucken lässt und zu wissen, dass ich etwas Gutes tue.
Man hat ja schon so seine Weltanschauung, die vielleicht eben nicht auf Glaube oder so beruht, aber auf Werten, die auch durch Erziehung kommen, die durch sein Umfeld kommen, die natürlich auch von der Gesellschaft kommen. Das ist deine Moral.
Ich muss schon sagen, bestimmte Dinge, die vielleicht dann auch doch in der Bibel sind, diese Werte und Normen, die Menschen haben sollten, daran ist es natürlich schon angelehnt, weil so will man durchs Leben gehen, Nächstenliebe und dass man eben offen ist für die Menschen. Und
man pickt sich schon die Sachen raus, die man dann selber für sich als Moral vertreten kann.
Rauspicken, was einem gefällt und einbauen in die eigene Weltanschauung. In Sachen Moral herrscht zunehmend postmoderne Beliebigkeit. Viele Menschen nutzen nur noch Versatzstücke der christlichen Lehre, um ihr persönliches Wertesystem aufzubauen. Mit Werten wie Mitgefühl und Nächstenliebe können sie sich identifizieren, die kirchliche Sexualmoral dagegen lehnen sie ab. Manche Kirchenvertreter sehen darin einen Missbrauch von Religion. Ihre Lehre wird zu einem Werte-Selbstbedienungsladen, in dem der eigentliche Kern, der Glaube, keine Rolle mehr spielt. Für viele Christen sind Glaube und Moral untrennbar verbunden. Doch meistens begründen sie das ganz persönlich, ohne Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Der Theologe Thomas Dörken-Kucharz und Gabriele Kassenbrock vom Evangelischen Literaturportal.
Ich glaube, dass wenn ich keinen Gott hätte, keine Instanz, die für Gerechtigkeit steht, dass es dann für mich schwer ist, Moral zu begründen. Wobei ich anderen Atheisten oder Agnostikern das überhaupt nicht abspreche, dass sie selber einen Weg finden und moralische Grundsätze haben und so weiter. Aber eine Letztbegründung finde ich sehr schwierig und da hilft mir wirklich Religion und der Glaube sehr.
Wir sagen Vater wie Vater unser, in dessen Hand ich mein Leben nicht lege oder aus dessen Hand ich das ja auch empfangen habe. Ja? Und ich glaube, dass das insofern natürlich schon auch Konsequenzen für das Wertesystem hat, weil, ich sage mal, daraus leitet sich für mich auch ab, alle Menschen sind gleich vor Gott, wir sind alle Geschöpfe Gottes, Kinder Gottes und in dem Sinne auch eine Verpflichtung, das untereinander zu gestalten.
Mein Name ist Volker Teich, in Württemberg, in Schorndorf bin ich Dekan, also Pfarrer von Beruf. Also ich denke schon, dass der christliche Glaube prägt Moral. Natürlich, es gibt einen großartigen Humanismus, auch von vielen Menschen, die sich keiner Religion verbunden wissen. Auf der anderen Seite ist es so, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr auch vom Zweckmäßigkeitsdenken geprägt ist. Das materielle Denken. Und der christliche Glaube ist ein Stück weit schon auch gegen das materielle Denken, sondern setzt einfach auch Werte, über die ich langfristig nachdenken muss. Und der christliche Glaube hat oft auch gegen gesellschaftliche Normen etwas gesetzt.
Der Forschung an embryonalen Stammzellen etwa, der Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik, standen die Kirchen immer kritischer gegenüber als die Mehrheitsgesellschaft. Auch auf die Gefahr hin, den medizinischen Fortschritt zu bremsen und die Forschungsfreiheit einzuschränken.
Der Predigttext für diesen Sonntag steht im 1. Thessalonicher Brief im 5. Kapitel.
Ihr aber, liebe Schwestern und Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
Wachen und nüchtern sein. Das heißt heute, sich nicht vom materiellen Denken einlullen lassen, sondern sich für das Gemeinwohl einsetzen, die sozialen Werte hochhalten. Dafür stehen die Kirchen, sagt der badische Landesbischof Jochen Cornelius Buntschuh.
Und Moral wird ja oft so mit Moralien in Verbindung gebracht. Das ist eigentlich nicht das, was wir in den Kirchen wollen. Was ich glaube, ist, dass die christlichen Kirchen, und ich glaube, das machen sich viele Menschen auch in Deutschland nicht klar, in einer besonderen Weise dazu beigetragen haben, dass wir in Deutschland also ein hohes Maß an sozialer Verpflichtung gegenseitig haben. Also dieses Interesse, Gesellschaft immer wieder zusammenzuhalten, Scheren nicht immer weiter auseinanderklaffen zu lassen zwischen Arm und Reich oder auch in anderer Hinsicht, hat viel damit zu tun, dass christliche Kirchen, glaube ich, eine Position einbringen, dass ich immer wieder gucke, was bedeutet mein Tun auch für das Tun anderer.
Der gesellschaftliche Beitrag, den die Kirchen leisten, hält jedoch weder Protestanten noch Katholiken davon ab, in zunehmender Zahl aus der Kirche auszutreten. Viele Geistliche fürchten auch, dass die Säkularisierung die sozialen Werte der Gesellschaft schwächt. Auf die Frage, ob er den allgemeinen Wertekonsens in Gefahr sieht, meint der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm.
Man wird jedenfalls klar sagen müssen, dass es wichtig ist, dass wir in Deutschland einen Kompass behalten und dass es Orte gibt, an denen über ethische Grundsatzfragen reflektiert wird, an denen das Thema ist, sozusagen eingebautes Thema ist. Deswegen ist es auch gut, dass die Politik uns als Kirchen immer wieder von Neuem anfragt, weil die Menschen auf der Suche nach Orientierung sind.
Das schätzen auch konfessionslose Menschen. Viele von ihnen wünschen ausdrücklich, dass sich die Kirche als moralische Instanz in gesellschaftliche Debatten einbringt. Religiöse Autoritäten haben zwar an Bedeutung verloren und weniger Einfluss auf die allgemeine Lebensführung, doch viele ihrer Grundideen hat der nichtgläubige Teil der Bevölkerung weitgehend übernommen. Das belegt der Religionsmonitor, den die Bertelsmann Stiftung 2013 veröffentlicht hat. Demnach bezeichnen die meisten Konfessionslosen christliche Werte wie zum Beispiel Nächstenliebe als allgemeine humanistische Werte und betrachten sie durchaus als gesellschaftliche Ziele. Auch im Alltag der Kirchenmitglieder, so die Experten, spielen religiöse Autoritäten keine dominante Rolle mehr. Besonders in Fragen der Sexualmoral liegen die Spitze der katholischen Kirche und die Basis meilenweit auseinander. Das belegt auch die jüngste Umfrage des Vatikan zu Ehe und Familie. Die Differenzen innerhalb der Kirche sind hier, laut Religionsmonitor, wesentlich größer als die zwischen den Kirchenmitgliedern und Konfessionslosen. Nur der derzeitige Papst scheint eine Ausnahme zu sein. Seine moralische Grundhaltung, seine materielle Bescheidenheit, sein Engagement für die Armen und seine politischen Appelle überzeugen selbst Menschen, die der Kirche fernstehen. Auch die Abgeordneten des Europaparlamentes lauschten ihm im vergangenen November fasziniert.
La dignità della persona significa riconoscere che essa possiede.
Die Würde des Menschen zu fördern, bedeutet anzuerkennen, dass er unveräußerliche Rechte besitzt. Ich meine, dass es überaus wichtig ist, heute eine Kultur der Menschenrechte zu vertiefen, die die individuelle oder besser die persönliche Dimension mit der des Gemeinwohls weise zu verbinden versteht. Wenn nämlich das Recht eines jeden nicht harmonisch auf das größere Wohl hin ausgerichtet ist, wird es schließlich als unbegrenzt aufgefasst und damit zur Quelle von Konflikten und Gewalt. Von der transzendenten Würde des Menschen zu sprechen, bedeutet also, sich auf seine Natur zu berufen, auf seine angeborene Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, auf jenen Kompass, der in unsere Herzen eingeschrieben ist und den Gott, dem geschaffenen Universum, eingeprägt hat. Vor allem bedeutet es, den Menschen nicht als ein absolutes zu betrachten, sondern als ein relationales Wesen.
Die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden, der moralische Kompass, ist nach Franziskus von Gott gegeben. Das sieht Pascal Siegers vom Kölner Leibniz-Institut anders. Der Sozialwissenschaftler, der an der Europäischen Wertestudie 2008 mitgearbeitet hat, ist überzeugt, dass die Moral sich aus den Notwendigkeiten des Zusammenlebens ergibt.
Wenn dann viele Menschen zusammenleben, wird es immer Maßstäbe geben, an denen das Handeln der anderen orientiert wird. Und einer der wichtigsten Maßstäbe ist immer, dass alle überleben können in der Gruppe. Und die Moral wird sich daran orientieren, dass das Zusammenleben in der Gruppe gut funktioniert. In vielen Gesellschaften hat Religion mit Moral nichts zu tun. Man denke nur an den griechischen Pantheon. Da sind sehr viele Persönlichkeiten dabei, göttliche Persönlichkeiten, die unmoralisch sind und unmoralisch handeln. Aber spätestens mit der Entwicklung der monotheistischen Religionen gibt es eine enge Verknüpfung von dem moralisch Guten und Bösen mit religiösen Vorstellungen. Und das liegt daran, dass die Moral begründet wird mit Referenz auf den einzigen Gott. Und damit wird der zu einer moralisch vollwertigen Instanz, die über das Handeln der Menschen urteilen kann. Gott ist moralisch in seiner Essenz gut. Und der Mensch, vor allen Dingen in der christlichen Tradition, ist moralisch nicht unbedingt einwandfrei. Und dadurch ergibt sich die theologische Rechtfertigung einer religiösen, begründeten Moral.
Um mit seiner Umwelt nicht ständig in Konflikt zu geraten, macht sich der Einzelne deren Moral zu eigen. Schon im Kindesalter lernt man, die Spielregeln der Gruppe zu verinnerlichen, eine innere Richtschnur auszubilden. Häufig wird dieses Gewissen als Einschränkung der persönlichen Freiheit empfunden. Doch für den Freiburger Moraltheologen Professor Eberhard Schockenhoff, Mitglied im Deutschen Ethikrat, ist das Gegenteil der Fall. In seinem Buch »Wie gewiss ist das Gewissen?« erklärt Schockenhoff, dass das Gewissen vielmehr den Weg zur Freiheit eröffnet.
Das Gewissen ist ja nicht nur das schlechte Gewissen, das sich einstellt, wenn wir gegen moralische Gebote verstoßen haben, sondern eigentlich in seiner Höchstform ist das Gewissen ein Antreiber zum Guten. Also das Gewissen, das mir Vorschläge macht, das mich motiviert zum Handeln und das mir zeigt, was ich tun kann, nicht weil alle das tun müssen oder weil das ein allgemeines Gebot ist, sondern weil ich diese Möglichkeit habe, in einer gegebenen Situation einem anderen Menschen, der in Not ist, zu helfen. Und allein diese Möglichkeit, dass ich das kann, macht es dann für mich zur Verpflichtung, die im Gewissen präsent ist.
Das Gewissen sei nicht vom Glauben abhängig, so Schockenhoff, sondern etwas allgemein Menschliches, das aus der praktischen Vernunft heraus entsteht. Das Gewissen sei also keine religiöse Sonderanlage.
Allerdings sieht ein gläubiger Mensch auch die Erfahrung seines Gewissens als einen Teil seiner Gottesbeziehung an. Und daher kommt dann die Interpretation, dass das Gewissen eine Stimme Gottes ist. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, als hätten gläubige Menschen eine Privatoffenbarung, die anderen verschlossen wäre aufgrund ihres Glaubens, sondern das ist eher eine Art Tiefendimension, dass Menschen, die ihr Leben von Gott her verstehen, als einen Auftrag, ein Geschenk, das ihnen gegeben ist, eben auch die moralische Erfahrung als einen Ausdruck dieser Gotteserfahrung verstehen und sich vor Gott verantwortlich finden für ihr eigenes Handeln.
1, 2, 3.
Moral als Ausdruck der Gotteserfahrung. Diese Sicht auf die Moral mögen auch die Mitglieder von Gospel im Osten, einem Chor in Stuttgart-Ost, teilen, die ihre Songs inbrünstig in den Kirchenraum schmettern. Doch hilft ihnen der Glaube wirklich, sich moralischer zu verhalten? Sind Gläubige tatsächlich sozialere Menschen? Diese Frage hat der Sozialwissenschaftler Pascal Siegers untersucht.
Also erstmal muss man festhalten, dass es tatsächlich gerade in den großen Studien, in den international vergleichenden Umfragestudien immer wieder ein Zusammenhang gefunden wird zwischen zum Beispiel prosozialer Orientierung und der individuellen Religiosität. Also ganz klar gesagt, religiöse Individuen sind stärker freiwillig engagiert, haben stärkere Einstellung zu Solidarität und zum Mitgefühl mit ihren Mitmenschen.
So stellt die Bertelsmann Stiftung in ihrem Religionsmonitor 2013 einen klaren Zusammenhang zwischen Religiosität und sozialem Engagement fest. Die Hälfte derjenigen, die sich als sehr religiös bezeichnen, gibt an, sich außerhalb von Familie und Beruf freiwillig zu engagieren. Bei den Befragten, die sich als nicht oder kaum religiös bezeichnen, ist es dagegen nur ein Drittel. Zu ähnlichen Ergebnissen, sagt Siegers, kommen alle groß angelegten Umfragen, die zum Teil weltweit 50.000 bis 70.000 Probanden haben. Doch dieser Befund gelte nur für Länder, in denen die Säkularisierung ähnlich fortgeschritten ist wie in Deutschland. In Staaten dagegen, in denen die Religion stärker in der Gesellschaft verankert ist, gebe es kaum Unterschiede zwischen dem angegebenen Engagement gläubiger und nichtgläubiger Menschen.
Das ist ein gewisses Paradox, das man aber auflösen kann. Denn in Gesellschaften, in denen Religion eine Norm ist, wo es also sanktioniert wird, wenn man keinen Glauben hat, dann gibt es viele Motive, religiös zu sein, die vielleicht mit dem Glauben an sich gar keine Rolle spielen. Verliert sich die Norm, dann folgt daraus, dass die religiösen Individuen auch ganz stark sich an den eigentlichen Inhalten der Religion orientieren. Also die Nächstenliebe leben.
Allerdings, betont Pascal Siegers, stammen diese Ergebnisse aus Befragungen, in denen die Personen ihr eigenes soziales Engagement einschätzen. Wie sie sich im Alltag tatsächlich verhalten, darüber gibt der Religionsmonitor keine Auskunft. Auch dazu gibt es experimentelle Studien, die sind allerdings aufwendiger und teurer und haben selten mehr als 100 Probanden. Zwei Beispiele.
Das Diktatorspiel.
Zwei Personen. Eine bekommt in Abwesenheit der anderen vom Spielleiter Geld und muss entscheiden, ob sie es teilen will. Das Ergebnis? Gläubige Probanden geben nicht mehr und nicht weniger ab als Nichtgläubige. Zweites Beispiel.
Das öffentliche Güterspiel.
Vier Probanden. Sie können einander nicht sehen, bilden aber ein Team. Dieses Team tritt gegen ein anderes an. Jede Versuchsperson wird aufgefordert, von ihrem Geld einen beliebigen Anteil für die eigene Gruppe in die Mitte zu legen. Das Team mit der volleren Gemeinschaftskasse gewinnt. Auch hier zeigt sich kein Unterschied zwischen Teams aus religiösen und Teams aus nicht-religiösen Probanden. Die Befürchtung, dass mit der zunehmenden Säkularisierung ein Werteverlust einhergeht, ist zumindest diesen Studien zufolge unbegründet. Auch die Behauptung, dass mit dem Bedeutungsverlust der Kirchen die Religiosität insgesamt zurückgeht, gilt als überholt. Während der Anteil der Konfessionslosen größer wird, steigt, wenn auch in geringerem Maße, die Zahl der sogenannten alternativ-spirituellen Menschen. Sie stellen keine geschlossene Gruppe dar. Es handelt sich vielmehr um Menschen, die im Alltag das suchen, wofür andere Menschen in die Kirche gehen. Pascal Siegers hat herausgefunden, dass diese Menschen in den alten Bundesländern inzwischen 8-10% der Bevölkerung ausmachen. Etwa so viele wie die regelmäßigen Kirchgänger. In den säkular geprägten neuen Bundesländern, sagt er, gäbe es dieses Phänomen nicht.
Die alternativen Spiritualitäten in den westlichen Gesellschaften heutzutage sind sehr stark geprägt auf der einen Seite von einer holistischen Weltanschauung. Gott wird nicht mehr außerhalb der Welt gesehen, über uns als besser, sondern die Transzendenz wird in unserem Alltag verortet. Und zum anderen sehr starker religiöser Individualismus. Das heißt, der eigene spirituelle Glaube wird aus dem eigenen Erfahren begründet. Und das hat Konsequenzen für die Moral, weil in diesem spirituellen Milieu ist die Autonomie des Individuums und die Selbstbestimmung des Individuums ganz, ganz wichtig. Und das führt dazu, dass immer dann, wenn es zu diesem klassischen Konflikt zwischen Lebenserhaltung oder Respekt vor dem Leben kommt, wo die Kirchen immer eine Pro-Life-Haltung vertreten und der Frage nach der Selbstbestimmung, die spirituellen Individuen ganz klar zur Selbstbestimmung neigen. Wir sehen das zum Beispiel bei Fragen der Sterbehilfe heutzutage. Da habe ich selbst eine Studie durchgeführt, kürzlich erst mit knapp 1000 Befragten in Deutschland, wo die spirituell Gläubigen, die sind die Sterbehilfe in verschiedenen Formen ganz stark befürworten, während die Religiösen das ganz stark ablehnen. Die säkularen Individuen haben gar keine dezidierte moralische Haltung dazu.
Zurück zur Sunday Assembly. Zurück zu den Skeptikern und Neuspirituellen, Agnostikern und Atheisten, die die Gemeinschaft und das Leben gottlos feiern. Doch warum dann eigentlich gerade sonntags und mit einem ähnlichen Ablauf wie im Gottesdienst? Zu Schwerin von Krossig.
Es ist ja nicht zu leugnen, dass der Sonntag ein besonderer Tag ist. Also ich glaube, eine Monday Assembly hätte nicht die gleiche, sagen wir mal, ikonografische Wirkung wie eine Veranstaltung, die sich am Sonntag trifft und die natürlich diesen Sonntag auch ernst nimmt als Tag, in dem nicht alles einfach so weitergeht wie sonst mit Arbeiten und Einkaufen und was den Alltag beschwert. Viele, die zum Beispiel zur Sunday Assembly kommen, die kommen aus einem Hintergrund, wo sie diese Rituale kennen und sie auch vermissen. Alles, was ritualisiert ist und eine ritualisierte Form auch des Innehaltens, ist doch lohnenswert zu erhalten. Menschen brauchen Rituale.
Auch Nichtgläubige, sagt sie, wollen ihre moralischen Überzeugungen mit Gleichgesinnten feiern. Nächstenliebe und Solidarität, Aufrichtigkeit und Fürsorge, diese Werte sind tief in unserer Kulturgeschichte verankert. Eine Kirche brauchen viele dafür nicht mehr.